Hallo und guten Tag zu podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Folge 40, die geteilte Anna 2, Galionsfigur der Literatur der DDR, Betonkopf-Kommunistin in der BRD, Neunachdenken über Anna Siegers in den Jahren 1939 bis 2000. Sie war eine der wichtigsten und weltweit die bekannteste Erzählerin des 20. Jahrhunderts aus Deutschland, zwischen Nazizeit und Kaltem Krieg die einzige Autorin der Weltliteratur aus unserer Region im Südwesten und sicher die umstrittenste. Anna Siegers als Nettie Reiling im Jahr 1900 in Mainz geboren, gestorben 1983 in Berlin, DDR. Oft falsch beurteilt in ihren beiden deutschen Ländern. In der DDR als Autorin eines sozialistischen Realismus, was sie niemals war, und als Galionsfigur der Kultur des Regimes ausgestellt. In der BRD als Apologetin eines betonköpfigen kommunistischen Systems, was sie auch nicht war, verhasst, bekämpft und ignoriert. Jahrzehntelang ist keines ihrer beiden deutschen Heimatländer, weder das, das sie gewählt hatte, noch das, in das sie geboren worden war, ihrer Literatur und ihrem Denken auch nur annähernd gerecht geworden. Vielleicht mit Ausnahme der Rezeption ihrer beiden bekanntesten Romane, Das siebte Kreuz, das eine Flucht aus dem KZ Osthofen, im Roman heißt es Westhofen, zwischen Worms, Mainz und Frankfurt erzählt, und dem Roman Transit über Flucht und Exil vor den Nazis. Und so blieben bis heute Denken und Werk unserer wichtigsten Autorin der Weltliteratur in zentralen Teilen, zumindest einer breiteren literarischen Öffentlichkeit, kaum bekannt. Deshalb werden und haben schon Hans Bergkessel, der Mainzer Historiker, Mitarbeiter der Anna Siegers Werkausgabe und Mitbegründer der Anna Siegers Gesellschaft und Theo Schneider in mehreren Folgen in Gespräch und Lesung Anna Siegers und ihr Werk neu beleuchtet. In Folge 40, in dieser Folge, reden wir also über ihre Verfolgung und das Exil in Paris, in Südfrankreich und vor allen Dingen in Mexiko. Wir stellen ausführlich Formen, Inhalte und die Entstehung ihrer weltweit wichtigsten beiden Romane, Das siebte Kreuz und Transit, vor. Und wir diskutieren Anna Siegers Positionen zwischen offizieller Galionsfigur der DDR-Kultur und inoffizieller Kritikerin von deren Regierungspolitik. In der BRD verfolgen wir die Wandlung ihres Bildes von der verhassten Kommunistin bis zur Heimkehr des Mainzer-Mädchens Nettie Reiling. Die literarischen Texte in der Folge liest Kerstin Bachtler.
Anna Siegers und ihr Mann Laszlo Radwany sind 1939, als der Weltkrieg ja nicht ausbricht, sondern angezettelt wird, sind in Paris. Dann wird Frankreich von der deutschen Wehrmacht überfallen, ein paar Monate später. Und sie sind dadurch unmittelbar bedroht durch den Vormarsch der deutschen Wehrmacht auf Paris. Das heißt auch durch den Vormarsch der Gestapo und der ganzen Macht- und Unterdrückungsmaschinerie. Und fliehen dann, denn nur große Teile von Nordfrankreich sind ja von den Nazis unmittelbar beherrscht, fliehen dann in das nicht Nazi-besetzte Frankreich in den Süden, nach Marseille, nach Umwegen auch. Das heißt aber nicht, das ist, glaube ich, wichtig einfach auch für jüngere Hörer auch heute, das heißt nicht, dass sie da nicht bedroht gewesen wäre, denn die französische Regierung, also das Vichy-Regime, die das Sagen hatte in dem nicht von Nazis besetzten Teil Frankreichs, war natürlich abhängig von den Nazis und sozusagen nazihörig und musste schon machen, wenn die etwas ernsthaft befohlen hatten. Also sie waren auch da bedroht, das war das eine. Und Ausländer kamen natürlich auch in Lagerhaft.
Ja, genau die zwei Dinge. Bei dem ersten Fluchtversuch sind sie ja von der deutschen Armee überrollt worden und muss dann wieder zurück nach Paris. Und dann schildert Berat Vanni ja, wie er mit knapper...
Da hatten sie aber verdammtes Glück, dass da sie nicht erkannt wurden.
Unglaubliches Glück. Anna Segers hatte den großen Vorteil, deswegen war ja Frankreich auch ihr erstes Exilland. Sie sprach fließend Französisch und sie hat überall immer dafür gesorgt, dass die Kinder ordentlichen Schulunterricht bekamen. Und die haben von Anfang an, haben die beiden, Ruth und Peter damals ja noch, Französisch gelernt. Und es war dann die Vereinbarung, dass immer dann, wenn Deutsche irgendwo auftauchen, kein Wort Deutsch gesprochen wird, dass also nur Französisch gesprochen wird. Dadurch sind die beim ersten Mal mit dieser Camouflage sozusagen davongekommen. Aber dann schildert Berat Vanni später in einem Gespräch, auch mit mir, wie das war, dass er einmal mit knapper Not, als er in die Wohnung kam, gewarnt wurde von Nachbarn und um Haaresbreite sozusagen den Schergen des NS-Regimes entkommen ist. Und dann war klar, Paris oder beziehungsweise der Vorort, wo sie gelebt haben, kann keine sichere Bleibe sein. Und dann ging es um zwei Dinge, die wichtig waren, die Familie irgendwie nach Süden zu schaffen. Man wusste noch nicht genau, wie das weitergeht, aber immer mit der Perspektive, von da auch weiter zu fliehen möglicherweise. Und andererseits auch ihre große Sorge, da ging es um das Manuskript des Siebten Kreuzes, des Romans, das sie ja retten wollte.
In welchen Jahren hat sie das Siebte
Kreuz? Sie hat das Siebte Kreuz geschrieben in den Jahren ab 37 folgende. Also okay. Etwa 37 bis 39 hat sie daran gearbeitet. Es gab dann, Gott sei Dank kann man aus heutiger Sicht sagen, mehrere Kopien, mehrere Abschriften, die übrigens Lore Wolf, ihre Freundin aus Frankfurt, im Wesentlichen hat die das Manuskript ja abgetippt und die sie dann zum Teil verschickt hatte an Freunde in den USA zum Beispiel. Ein Manuskript war anderwo versteckt. Also allein die Geschichte der Manuskripte ist eine ganz spannende Kriminalgeschichte. Aber sie haben dann versucht, nach Süden zu kommen.
Eigentlich eine tolle Geschichte. Das ist nicht nur die Hauptfigur dieses Romans, ja, auf der Flucht verstecken muss, sondern der Roman selbst sich, richtig, auf der Flucht, richtig, verstecken muss und sich aufspalten muss in verschiedene Romanpersonen, das heißt einfach in verschiedene Fassungen von Durchleben.
Ja, wobei Anna Segers natürlich im Nachhinein, als der Roman dann erfolgreich war, diese Geschichte, wie das bei ihr nicht unüblich war, darum selber nochmal Geschichten gesponnen hat.
Okay.
Ja, also da muss man dann auch ein bisschen vorsichtig sein mit der Auskunft, aber wir wissen heute, dass ein Manuskript jedenfalls zu ihrem Kollegen Weißkopf in die USA gelangt und dass der sich dann auch darum gekümmert hat, dass mit dem Manuskript was passiert ist. Da mussten ja Kontakte mit Verlagen aufgenommen werden und so weiter. Aber zurück zu der Flucht. Du hast eben zu Recht gesagt, das Problem war ja, Laszlo Radvani, ungarischer Pass, trotzdem galt als feindlicher Ausländer und ist in dem Lager Le Vernet in den Pyrenäen interniert worden, wo auch andere deutsche Exilanten dann saßen.
Die Juden aus der Pfalz und aus Baden in Görs zum Beispiel.
Ein ganz übles Kapitel, was lange Zeit auch überhaupt nicht beachtet war. Das ist die erste große Deportation, auch mit Todesfolgen. Und von da aus dann in die Vernichtungslager. Ja. Und das sind ja keine kleinen Gruppen gewesen. Das waren relevante Zahlen aus der Pfalz, aus Baden und so weiter. Anna Segers musste dann dort irgendwie so lange bleiben, bis sie ihren Mann frei bekam. Weil ohne ihn wollte sie natürlich dann auch nicht aus Frankreich weiterfliehen. Und deswegen, das beschreibt ja der Roman Transit sehr allgemeingültig, mit welchen Schwierigkeiten die entsprechenden Bescheinigungen überhaupt zu bekommen waren. Und wenn dann die eine gerade ausgelaufen war, bekam man die andere, musste die andere wieder neu beantragen. Und dieser ganze bürokratische Irrsinn, der da passiert ist, hat ja viele Leute in Südfrankreich auch festgenagelt, die natürlich weiter wollten, die nach Übersee wollten, weil sie merkten, hier ist für sie keine sichere Bleibe. Das ist dann irgendwann tatsächlich gelungen unter wirklich schwierigen Bedingungen. Und sie haben dann auch unterstützt übrigens von verschiedenen Hilfskomitees in den USA, übrigens auch ein jüdisches Hilfskomitee, was sich da für Anna Segers eingesetzt hat, haben sie dann diese Schiffspassage bekommen und sind mit so einem Dampfer, letztendlich wollten sie in die USA, und sind dort ja auf Umwegen mehrfach auch wieder interniert worden, zuletzt auf Ellis Island, das ist ja dann in New York sozusagen die Insel, ja, auf der die Ankömmlinge erstmal separiert werden. Und inzwischen hatte, wie wir heute wissen, das FBI sich sehr genau mit dieser Kommunistin und Schriftstellerin Anna Segers beschäftigt. Und man hat dann einen Vorwand gesucht, um sie nicht ins Land zu lassen. Und das war letztendlich, war das eine erkennbare Augenerkrankung, also eine Kurzsichtigkeit bei Ruth Radwani, die angeblich der Grund war, warum sie nicht einwandern durften. Und dann waren sie dort wieder auf Abruf und dann ist es ihnen letztendlich gelungen, auf Umwegen über die Karibik nach Mexiko zu kommen. In Mexico City war damals eine linke Regierung, die auch kulturell enge Beziehungen hatten zu den Exilanten und die dort tatsächlich aufgenommen haben. Das war der Rettungsanker. Bis dahin waren ihre Finanzverhältnisse alles andere als rosig. Die Veränderung kommt erst mit dem großen Erfolg ihres Weltromans, Das siebte Kreuz.
Ja, Das siebte Kreuz, Stichwort. Was ist das für ein Roman? Für alle, die ihn nicht gelesen haben, was passiert da? Ist es Action?
Es ist der bekannteste und der in den meisten Sprachen weltweit in den größten Auflagen bis heute übrigens auch.
Wie hoch weißt du das zu?
Die Auflagen?
Ja.
Nee, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß, dass zu den immer noch meist gelesenen und gekauften Romanen der Exilzeit gehören. Das ist nicht Feuchtwanger, das sind eine ganze Reihe anderer Schriften nicht, sondern das ist Brecht auf der einen Seite und die Segers auf der anderen Seite.
Also, Das siebte Kreuz spielt auch wieder
in der Region, es ist Mainz, es ist das nahegelegene
KZ, das Konzentrationslager
Osthofen, was im Roman Westhofen heißt, ja. Ganz bewusst verfremdet. Es ist das Rhein-Main-Gebiet, es ist Frankfurt. Sie kennt die Landschaft, sie kennt die Mentalität ihrer Bevölkerung und sie muss ja weit entfernt im französischen Exil aus der Erinnerung, aus den wenigen Nachrichten, die sie von neu ankommenden Exilanten erhält in Paris. Das war ja so eine Gruppe, die immer wieder mal zusammenkam. Da hat sie dann neue Informationen über den Zustand in Deutschland bekommen. Aus dieser Erinnerung heraus muss sie ja diesen Riesenroman schreiben. Und damit er einigermaßen gültig wird, was also die Beschreibung der Landschaft und ihrer Menschen angeht,
nimmt sie das, was sie kennt.
Landschaft und Geschichte. In diesem geschichtsphilosophischen Exkurs zu Beginn des Romans »Das siebte Kreuz« lässt die Autorin 2000 Jahre regionaler Geschichte vor dem geistigen Auge des Lesers entstehen. Dabei ist die Landschaftsmetaphorik in immanenter Verbindung mit der mythologisch überlagerten Figur des Schäfers Ernst von Bedeutung, die für das zeitlos idyllische Bild einer friedlichen und harmonischen Natur als Element des Bleibenden und damit als Gegenbild der unter der NS-Herrschaft radikal veränderten Gegenwart. Im Bild des seit Jahrhunderten unverändert dahinfließenden Rheins drückt sich aus weltgeschichtlicher Perspektive die Hoffnung der Autorin Anna Segers auf die Vergänglichkeit auch dieser Episode des Nationalsozialismus aus. Hinter dem Rücken des Schäfers fiel das Land ab in gelassenen, weitatmigen Wellen. Wenn man den Rhein auch jetzt von hier aus nicht sieht, da er noch fast eine Eisenbahnstunde weg ist, so ist es doch klar, dass diese weiten, ausgeschwungenen Abhänge mit ihren Feldern und Obstbäumen und tiefer unten mit Reben, dass der Fabrikrauch, den man bis hierher rauf riecht, dass die südwestliche Krümmung der Eisenbahnlinien und Straßen, dass die glitzernden, schimmrigen Stellen im Nebel, dass auch der Schäfer mit seinem knallroten Halstuch, einen Arm in die Hüfte gestemmt, ein Bein vorgestellt, als beobachte er nicht Schafe, sondern eine Armee, dass das alles schon Rhein bedeutet. Das ist das Land, von dem es heißt, dass die Geschosse des letzten Krieges jeweils die Geschosse des vorletzten aus der Erde wühlen. Diese Hügel sind keine Gebirge. Jedes Kind kann sonntags zu Kaffee und Streuselkuchen seine Verwandten im jenseitigen Dorf besuchen und zum Abendläuten zurück sein. Doch diese Hügelkette war der lange Rand der Welt. Jenseits begann die Wildnis, das unbekannte Land. Diese Hügel entlang zogen die Römer den Limes. So viele Geschlechter waren verblutet, seitdem sie die Sonnenaltäre der Kelten hier auf den Hügeln verbrannt hatten, so viele Kämpfe durchgekämpft, dass sie jetzt glauben konnten, die besitzbare Welt sei endgültig umzäunt und gerodet. Aber nicht den Adler und nicht das Kreuz hat die Stadt dort unten im Wappen behalten, sondern das keltische Sonnenrad, die Sonne, die Marnets Äpfel reift. Hier lagerten die Legionen und mit ihnen die Götter der Welt, städtische und bäuerliche, Judengott und Christengott, Astarte und Isis, Mithras und Orpheus. In dem Tal, in der weichen, verdunsteten Sonne, sind die Völker gar gekocht worden. Norden und Süden, Osten und Westen haben ineinander gebrodelt, aber das Land wurde nichts von alledem und behielt doch von allem etwas. Reiche wie farbige Blasen sind aus dem Land im Rücken des Schäfers Ernst herausgestiegen und fast sofort zerplatzt. Sie hinterließen keinen Limes und keine Triumphbögen und keine Heerstraßen. Nur ein paar zersprungene Goldbänder von den Fußknöcheln ihrer Frauen. Aber sie waren so zäh und unausrottbar wie Träume. Und so stolz steht der Schäfer da, so vollkommen gleichmütig, als wüsste er all das und stünde nur darum so da. Und vielleicht, wenn er auch nichts davon weiß, steht er wirklich darum so da. Dort, wo die Chaussee in die Autobahn mündet, wurde das Frankenheer gesammelt, als man den Übergang über den Main suchte. Hier ritt der Mönch Bonifatius herauf zwischen Mangolds und Marnots Gehöft. Hinein in vollkommene Wildnis, die von hier aus noch keiner betreten hatte. Ein zarter Mann auf einem Eselchen, die Brust geschützt mit dem Panzer des Glaubens, gegürtet mit dem Schwert des Heils, und er brachte die Evangelien und die Kunst, Äpfel zu okulieren. Ernst, der Schäfer, drehte sich nach dem Radfahrer um. Er nimmt seine unnachahmbar spöttisch hochmütige Haltung wieder auf, aber jetzt mit dem Rücken zur Straße, mit dem Gesicht zur Ebene, dahin, wo der Main in den Rhein fließt. Bei der Mündung liegt Mainz. Das stellte dem Heiligen Römischen Reich die Erzkanzler. Und das flache Land zwischen Mainz und Worms, das ganze Ufer war bedeckt von den Zeitlagern der Kaiserwahlen. Jedes Jahr geschah etwas Neues in diesem Land und jedes Jahr dasselbe, dass die Äpfel reiften und der Wein bei einer sanften, vernebelten Sonne und den Mühen und Sorgen der Menschen. Denn den Wein brauchten alle für alles, die Bischöfe und Grundbesitzer, um ihren Kaiser zu wählen, die Mönche und Ritter, um ihre Orden zu gründen, die Kreuzfahrer, um Juden zu verbrennen, 400 auf einmal auf dem Platz in Mainz, der noch heute der Brand heißt, die geistlichen und weltlichen Kurfürsten, als das Heilige Reich zerfallen war, aber die Feste der Großen lustig wie nie wurden, die Jakobiner, um die Freiheitsbäume zu umtanzen. 20 Jahre später stand auf der Mainzer Schiffsbrücke ein alter Soldatposten. Wie sie an ihm vorüberzogen, die Letzten der großen Armee, zerlumpt und düster, da fiel ihm ein, wie er hier Posten gestanden hatte, als sie eingezogen waren mit den Trikoloren und mit den Menschenrechten, und er weinte laut auf. Auch dieser Posten wurde zurückgezogen. Es wurde stiller, selbst hierzuland. Auch hierher kamen die Jahre 33 und 48, dünn und bitter, zwei Fäden geronnenes Blut. Dann kam wieder ein Reich, das man heute das Zweite nennt. Bismarck ließ seine inneren Grenzpfähle ziehen, nicht um das Land herum, sondern quer durch, dass die Preußen ein Stück ins Schlepptau bekamen. Denn die Bewohner waren zwar nicht gerade rebellisch, sie waren nur allzu gleichgültig, wie Leute, die allerhand erlebt haben und noch erleben werden. War es wirklich die Schlacht von Verdun, die die Schulbuben hörten, wenn sie sich hinter Zahlbach auf die Erde legten, oder nur das fortwährende Zittern der Erde unter den Eisenbahnzügen und Märschen der Armeen? Manche von diesen Buben standen später vor den Gerichten. Manche, weil sie sich mit den Soldaten der Okkupationsarmee verbrüdert, manche, weil sie ihnen unter die Schienen Lunden gelegt hatten. Auf dem Gerichtsgebäude wehten die Fahnen der interalliierten Kommission. Dass man die Fahnen eingeholt hat und gegen die schwarz-rot-goldene vertauscht, die das Reich damals noch hatte, das ist noch längst keine 10 Jahre her. Selbst die Kinder haben sich neulich daran erinnert, als das 144. Infanterieregiment zum ersten Mal wieder mit klingendem Spiel über die Brücke zog. War das abends ein Feuerwerk? Ernst konnte es hier oben sehen. Brennende, johlende Stadt hinter dem Fluss. Tausende Hakenkreuzelchen, die sich im Wasser kringelten. Wie die Flämmchen darüber hexten. Als der Strom morgens hinter der Eisenbahnbrücke die Stadt zurückließ, war sein stilles, bläuliches Grau noch unvermischt. Wie viele Feldzeichen hat er schon durchgespült, wie viele Fahnen. Ernst pfeift seinem Hündchen, das ihm das Halstuch zwischen den Zähnen bringt. Jetzt sind wir hier. Was jetzt geschieht, geschieht uns.
Es ist ein Roman, so ähnlich wie beim Kopflohn, wo die spannende Fluchtgeschichte, deswegen wird er übrigens auch so ein großer Erfolg als Film, im Mittelpunkt steht. Es fliehen 7 Flüchtlinge
aus dem Konzentrationslager Osthofen, im Roman heißt es Westhofen,
ja.
Das damals eines der frühesten,
richtig,
noch fast halbwilden, hätte ich jetzt gesagt.
Man kann das vielleicht so beschreiben, die frühen Lager wie in Osthofen, Die sind relativ spontan eingerichtet worden nach der Machtübernahme und hatten eigentlich zwei Ziele. Man wollte die Bevölkerung einschüchtern und abschrecken. Ich meine, Osthofen liegt ja an der Hauptbahnverbindung zwischen Mainz und Worms.
Jeder, der vorbeifuhr,
sah dieses große Schild
Konzentrationslager.
Ja. Und man kann es sich heute noch vorstellen. Das heißt, das war nicht versteckt, sondern das war offen nach außen dargestellt und sollte den ja noch vorhandenen oppositionellen Kräften und den Widerstandskämpfern zeigen, wenn ihr euch nicht entsprechend verhaltet, da kommt ihr hin. Mhm. Das hat gewirkt und man hat gleichzeitig die fiktive Idee gehabt, man könne in Anführungszeichen, Zitat aus einer Zeitschrift, die verwilderten Marxisten umerziehen. Und da sind skurrile Dinge passiert. Dann haben die relativ tumpen SA-Leute, die ja den dort inhaftierten Kommunisten und Sozialdemokraten und so weiter intellektuell überhaupt nicht gewachsen waren, die haben dann sogar Theaterstücke aufgeführt, um die zu ordentlichen Nationalsozialisten zu machen, was natürlich nicht funktioniert hat. Das lag aber am Anfang ziemlich provisorisch. Es gab eine ganze Reihe gelungener Fluchten. Davon erzählt ja dann auch das Siebte Kreuz. Da gibt es also durchaus Anklänge. Und es ist nur etwas mehr als ein Jahr überhaupt betrieben worden. Und das hing aber damit zusammen, dass dann, nachdem die SA am Anfang verantwortlich war, die SS, und zwar sozusagen national gesteuert, die Verantwortung und die Aufsicht und die Betreibung der Konzentrationslager übernahm. Da ändert sich dann auch das Verhalten des Wachpersonals gegenüber den Häftlingen. Osthofen war kein Ponyhof, ganz sicherlich nicht. Nach all dem, was wir heute wissen, ist dort aber niemand umgebracht worden. Da war wahrscheinlich die Gnade der schnellen Schließung des Lagers mehr verantwortlich als bewusste Absichten. Aber die Leute sind dort verprügelt worden, sind gefoltert worden. Wir wissen, dass auch etwas bekanntere Häftlinge dort ja einsaßen. Carlo Mierendorf. Carlo Mierendorf war ein relativ berühmter Häftling dort. Natürlich hat man die verprügelt und hat sie malträtiert, hat sie auch hungern lassen. Es gab auch verschärfte Haft in einem Teil des Lagers. Das hat alles gegeben, aber es gab keine systematische Ermordung, wie das später in anderen Konzentrationslagern der Fall war.
Der Anfang des Siebten Kreuzes spielt im Lager selbst. Im Lager. Da sind sieben abgehauen, ja. Denen ist die Flucht gelungen. Ja. Der Lagerkommandant lässt für die sieben Kreuze errichten im Hof, an die Geflüchteten, wenn sie wieder eingefangen sind, gehängt und gefoltert, vielleicht auch zu Tode gebracht werden.
Ja, ja. Genau. Sechs werden relativ schnell wieder eingefangen und werden dorthin gebracht, zum Teil schon mehr tot als lebendig, als sie im Lager eintreffen, und werden dann dort vor allen anderen auch zur Abschreckung umgebracht. Und einem Flüchtling, Georg Heißler, gelingt die Flucht. Und das ist schon erstaunlich, weil er, da sind wir wieder bei den Heldenfiguren bei Anna Segers, er ist überhaupt nicht der positive, strahlende, vorbildliche Held. Als Persönlichkeit charakterisiert sie ihn in seiner Vergangenheit in Rückblenden als einen unzuverlässigen Frauen gegenüber, ist er eher so der Womanizer, der aber nicht zuverlässig ist und sich dann auch nicht weiter kümmert, sondern oft von der einen zur anderen geht. Er lebt eher spontan, er ist auch kein Parteikommunist, aber Sympathisant und ist damit irgendwie unterwegs. Also alles nicht das, was so in das Idealbild, wenn man jetzt mal aus der Perspektive,
was man ihr vorwirft,
aus der Perspektive sozialistischer Realismus, das passt alles nicht. Er ist eher der spontane Anti-Held, der aber durch seine Lagererfahrung sozusagen geläutert wird. Es gibt ja manchmal so den Hinweis, dass das Lager ihre Schule des Lebens war. Und das ist dort, er erlebt dort Solidarität. Er erlebt natürlich auch Denunziationen und er erlebt Verrat. Aber er wird dort eigentlich erst zu einem reifen Menschen. Und warum gelingt ihm allein die Flucht? Was hat er für Qualitäten gegenüber den anderen? Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass er erstens ein ziemlich starker Charakter ist, den man nicht brechen kann. Er übersteht das. Aber vor allen Dingen deswegen überlebt er, weil er immer wieder von den unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Zusammenhängen Unterstützung erfährt. Das ist ganz spannend, was sie da macht. Diese sieben Häftlinge stehen ja auch für sieben unterschiedliche Repräsentanten von Gesellschaftsschichten. Da ist ein Bauer dabei, da ist ein Intellektueller dabei, Schriftsteller, da ist ein Artist dabei, wo übrigens im Film, aber auch im Buch sehr spannend beschrieben wird, wie der am Ende zu Tode kommt. Und es sind andere Vertreter dabei, sodass also eigentlich die gesamte Bandbreite auch da schon bei den Verfolgten deutlich wird. Und bei den Helfern ist es ganz ähnlich, Weil das sind ganz unterschiedliche Leute, die ihm helfen. Das sind natürlich die alten Freunde aus den parteilich-kommunistisch-sozialistischen Verbindungen, die sich bemühen. Aber die sind am Anfang, auch weil sie gar keinen Zugang haben, gar nicht entscheidend. Wem am Ende entscheidend hilft, ist sein Jugendfreund Paul Röder. Ein unpolitischer, sogar der Nazi-Regierung dankbarer, weil er zum ersten Mal ordentlich verdient, weil er seine Familie ernähren kann, weil er Aufstiegschancen hat, weil es auch sowas wie einen Freizeitbereich gibt. Und der plötzlich durch die Begegnung mit Heißler zurückgeworfen wird, ob es denn möglich ist, in diesem schlimmen Leben unter einer Diktatur sozusagen ein anderes, ein normales Leben zu führen und sich am Ende dagegen und gegen die Sicherheit seiner Familie und für Heißler entscheidet. Oder der Pfarrer im Dom, der weiß, als er das Bündel findet, das Georg dahinter lässt, als er die Nacht im Dom übersteht, dass er das eigentlich der Gestapo melden müsste.
Zuflucht im Mainzer Dom. Alles, was das Alleinsein aufhebt, kann einen trösten. Nicht nur, was von anderen gleichzeitig durchgelitten wird, kann einen trösten, sondern auch, was von anderen früher durchlitten wurde. Solche Gedanken gehen Georg Heißler, dem Protagonisten in Anna Segers Roman »Das siebte Kreuz« durch den Kopf, als er in der abendlichen Dämmerung die Bilder der Passionsgeschichte Jesu im Mainzer Martinsdom betrachtet, in denen er sich vor den Schergen des KZ-Systems des Dritten Reiches verletzt, völlig übermüdet und verzweifelt mit letzter Kraft geflüchtet hat. Der Auszug umfasst in leicht gekürzter Fassung die Szene, in der der Flüchtling Georg Heißler in höchster Not für eine Nacht Zuflucht im Mainzer Dom findet. Als der Küster fortgegangen und die Haupttür verschlossen und auch der letzte Schall in einem Gewölbe zersplittert war, da begriff Georg, dass er jetzt eine Gnadenfrist hatte. Einen so gewaltigen Aufschub, dass er ihn fast mit Rettung verwechselte. Ein heißes Gefühl von Sicherheit erfüllte ihn zum ersten Mal seit seiner Flucht. Ja, seit seiner Gefangenschaft. So heftig dieses Gefühl war, so kurz war es. In diesem Loch, sagte er sich, ist es aber verdammt kalt. Die Dämmerung war so tief, dass die Farben in den Fenstern erloschen. Sie hatten inzwischen den Grad erreicht, wo die Mauern zurückweichen, die Gewölbe sich heben und die Pfeiler sich endlos aneinanderreihen und hochwachsen ins Ungewisse. Das vielleicht nichts ist, vielleicht die Unendlichkeit. Georg fühlte sich plötzlich beobachtet. Er kämpfte mit diesem Gefühl, das ihm Körper und Seele lähmte. Er streckte den Kopf unter dem Taufbecken heraus. 5 Meter von ihm entfernt, vom nächsten Pfeiler, traf ihn der Blick eines Mannes, der dort mit Stab und Mitra an seiner Grabplatte lehnte. Die Dämmerung löste den Prunk seiner Kleider auf, die von ihm wegflossen, aber nicht seine Züge, die klar, einfach und böse waren. Seine Augen verfolgten Georg, der an ihm vorbeikroch. Die Dämmerung drang nicht von außen ein, wie an gewöhnlichen Abenden. Der Dom selbst schien sich aufzulösen und zu entsteinern. Die paar Weinranken an den Pfeilern und die Fratzengesichter und dort ein zerstochener, nackter Fuß waren Einbildungen und Rauch. Alles Steinerne war am Verdunsten. Und nur Georg war vor Schreck versteinert. Er schloss die Augen. Er tat ein paar Atemzüge, dann war es vorbei. Oder die Dämmerung war noch ein wenig dichter geworden und dadurch beruhigender. Er suchte sich ein Versteck. Er sprang von einem Pfeiler zum anderen. Er duckte sich, als sei er noch immer beobachtet. An dem Pfeiler, vor dem er jetzt hockte, lehnte gleichmütig aus seiner Grabplatte über ihn hinwegsehend ein runder, gesunder Mann, auf seinem vollen Gesicht das dreiste Lächeln der Macht. In jeder Hand eine Krone, unbemerkt von Georg, krönte er unablässig 2 Zwerge, die Gegenkönige des Interregnums. Georg sprang in einem Satz, als seien die Zwischenräume belauert, zu dem nächsten Pfeiler. Er sah an dem Mann hinauf, dessen Kleider so reich waren, dass er sich hätte hineinwickeln können. Er fuhr zusammen. Ein menschliches Angesicht, das sich über ihn beugte, voller Trauer und Besorgnis. »Was willst du denn noch, mein Sohn? Gib auf, du bist schon am Anfang zu Ende. Dein Herz klopft, deine kranke Hand klopft.« Georg entdeckte einen geeigneten Ort, eine Mauernische. Er rutschte quer durch das Seitenschiff, unter den Blicken von 6 Erzkanzlern des Heiligen Reichs, mit einer abgespreizten Hand wie ein Hund, der sich eine Pfote geklemmt hat. Er setzte sich zurecht. Er rieb das Gelenk seiner kranken Hand, das sich versteift hatte. Er rieb seine Kniegelenke, seine Knöchel und Zehen. Er konnte noch immer von seinem Platz aus den Mann am Eckpfeiler erkennen. Trotz der Dunkelheit war das Gesicht von Weitem eher noch klarer. Auf den gekrümmten Lippen das letzte, das äußerste Angebot, Friede statt Todesangst, Gnade statt Gerechtigkeit. Er musste im Einschlafen gewesen sein. Er erwachte vor Schreck. Der Dom dröhnte. Ein heller Lichtschein flog quer durch den ganzen Dom, über seinen vorgestreckten Fuß weg. Sollte er fliehen? War noch Zeit? Wohin? Die Tore waren alle verschlossen, bis auf eines, aus dem das Licht fiel. Er konnte vielleicht noch unbemerkt in eine der Seitenkapellen entkommen. Er stemmte sich auf seine kranke Hand, schrie auf und knickte zusammen. Er wagte jetzt nicht mehr, über das Lichtband wegzukriechen. Die Stimme des Küssers erschallte.
»Ihr Schlampen, ihr Weibsbilder, jeden Tag was anderes!«
Die Worte dröhnten wie Urteilsverkündigungen des jüngsten Gerichts. Eine alte Frau, die Mutter des Küsters, rief,
»Da steht sie ja, deine Tasche!«
Die Stimme der Küstersfrau setzte ein, von Mauern und Pfeilern zurückgeworfen, ein wahres Triumphgeheul.
»Ich hab ja gewusst, dass ich sie beim Putzen zwischen die Bänke gestellt hab!«
Die beiden Frauen zogen ab. Es klang, als ob Riesinnen schlurften. Das Tor wurde abermals abgeschlossen. Von allem blieb bloß noch Schall zurück, zerschlug sich und dröhnte noch einmal laut, als wollte er gar nicht versiegen, verhallte im entferntesten Teil und zitterte immer noch, als Georg schon zu zittern aufgehört hatte. Er lehnte sich wieder an seine Wand. Die Lider waren ihm schwer. Jetzt war es vollkommen dunkel. So schwach war der Schimmer der einzelnen Lampe, die irgendwo in der Dunkelheit schwebte, dass er kein Gewölbe mehr erhellte, sondern einem nur zeigte, dass diese Finsternis schlechthin undurchdringlich war. Und Georg, der sich vorhin nichts anderes gewünscht hatte, atmete schwer und beklommen. Die Dunkelheit war jetzt für seine Augen nicht mehr zu dicht. Der Kalk auf der Mauer schimmerte schwach wie frisch gefallener Schnee. Er spürte am ganzen Körper, dass er sich dunkel abhob. Sollte er seinen Ort nochmals wechseln? Wann wird man hier vor der Messe aufschließen? Bis zum Morgen gibt es noch unzählbar viele Minuten der Sicherheit. So viele Minuten hat er noch vor sich, wie zum Beispiel der Küster Wochen, denn auch der Küster ist schließlich nicht für ewig gesichert. Weit von ihm weg, gegen den Hauptaltar zu, erhob sich ein einzelner Pfeiler, hell sichtbar, weil das Licht in seinen Riefen entlang lief. Dieser einzelne helle Pfeiler schien jetzt das ganze Gewölbe zu tragen. Aber wie das alles kalt war! Eine eisige Welt, als hätte sie nie eine menschliche Hand berührt, nie ein menschlicher Gedanke. Als sei er in einen Gletscher verschlagen. Er rieb seine Füße und alle seine Gelenke mit der gesunden Hand. Das ist eine Zuflucht, in der man erfrieren kann. Georg stockte der Atem. Quer durch das Seitenschiff fiel der Widerschein eines Glasfensters, das vielleicht von einer Lampe erhellt wurde, aus einem der alten Häuser jenseits des Domplatzes oder von einer Wagenlaterne, ein ungeheurer, in allen Farben glühender Teppich, jäh in der Finsternis aufgerollt. Nacht für Nacht umsonst und für niemand über die Fliesen des leeren Doms geworfen, denn solche Gäste wie Georg gab es auch hier nur alle 1000 Jahre. Jenes äußere Licht, mit dem man vielleicht ein krankes Kind beruhigt, einen Mann verabschiedet hatte, schüttete auch, solange es brannte, alle Bilder des Lebens aus. Ja, das müssen die beiden sein, dachte Georg, die aus dem Paradies verjagt wurden. Ja, das müssen die Köpfe der Kühe sein, die in die Krippe sehen, in der das Kind liegt, für das es sonst keinen Raum gab. Ja, das muss das Abendmahl sein, als er schon wusste, dass er verraten wurde. Ja, das muss der Soldat sein, der mit dem Speer stieß, als er schon am Kreuz hing. Er, Georg, kannte längst nicht mehr alle Bilder. Viele hatte er nie gekannt, denn bei ihm daheim hat es das alles nicht mehr gegeben. Alles, was das Alleinsein aufhebt, kann einen trösten. Nicht nur, was von anderen gleichzeitig durchgelitten wird, kann einen trösten, sondern auch, was von anderen früher durchlitten wurde. Dann erlosch das äußere Licht. Es war noch finsterer als vorher. Georg dachte an seine Brüder, besonders an seinen Kleinsten, den er selbst aufgezogen hatte, mit einer Zärtlichkeit, die eher einer Art Kätzchen als einem Kind galt. Er dachte an sein eigenes Kind, das er nur einmal kurz gesehen hatte. Dann dachte er an nichts Bestimmtes mehr. Gesichter kamen und gingen, bald verschwommen, bald überdeutlich. Manche brachten Stücke von Gassen mit, manche Schulhöfe und Sportplätze, manche den Fluss und manche Wolken und Wälder. Sie strömten von selbst auf ihn ein, dass er sich festhalten möge an dem, was ihm lieb gewesen war. Dann wurde alles gestaltloser. Er konnte sich weder das Gesicht seiner Mutter noch sonst ein Gesicht zurückrufen. Seine Augen waren ihm wund, als hätte er all das wirklich betrachtet. Weit weg, wo er längst keinen Dom mehr vermutet hatte, leuchtete etwas Buntes auf. Draußen fuhr ein Auto vorbei. Traf sein Licht auf eines der Fenster, schlug der Widerschein auf den Boden. Dunkelheit folgte, wenn sein Licht auf ein Mauerstück traf. Georg horchte. Der Motor lief weiter. Er hörte das Gequietsche und Gelächter von Männern und Frauen, die in ein offenbar viel zu kleines Auto gezwängt wurden. Sie fuhren ab. Ganz rasch wurden die Fensterfarben zwischen die Pfeiler geworfen, zurückgezogen, immer weiter von Georg weg. Georg fiel der Kopf auf die Brust. Er schlief ein. Er kippte über auf seine kranke Hand. Er wachte vor Schmerz auf. Die tiefste Nacht war schon überschritten. Vor ihm auf dem Mauerstück begann der Kalk zu schimmern. In umgekehrter Folge als am Abend begann zuerst die Dunkelheit zu verdunsten, dann wurden Pfeiler und Wände von einem unaufhörlichen Rieseln ergriffen, als sei dieser Dom aus Sand gebaut. Vom schwächsten, äußersten Frühlicht getroffen, entstanden die Bilder in den Fenstern, aber nicht leuchtend, sondern in dumpfen, trüben Farben. Zugleich hörte das Rieseln auf und alles fing an zu erstarren. Das ungeheure Gewölbe des Hauptschiffs erstarrte in dem Gesetz, nachdem es unter dem Kaisergeschlecht der Staufer erbaut worden war, aus der Vernunft einzelner Baumeister und der unerschöpflichen Kraft des Volkes. Das Gewölbe erstarrte, in das sich Georg verkrochen hatte. Jenes Gewölbe, das schon zu den Zeiten der Staufer ehrwürdig gewesen war. Die Pfeiler erstarrten und all die Fratzen und Tierköpfe in den Kapitälen der Pfeiler, die Bischöfe auf den Grabplatten vor den Pfeilern erstarrten von Neuem in ihrer stolzen Todeswachheit, mitsamt den Königen, auf deren Krönung sie bis zum Übermaß stolz waren. »Höchste Zeit für mich«, dachte Georg. Er kroch hinaus. Er zog das Bändelchen mit den Zähnen und seiner gesunden Hand zusammen. Er schob es zwischen eine Platte und einen Pfeiler. Am ganzen Körper gespannt, mit glühenden Augen, wartete er auf den Augenblick, da der Küster aufschließen möge.
Anna Siegers gibt in dem Roman im Siebten Kreuz im Grunde genommen schon Antworten, partielle Antworten auf Adorno, der dann später sagt, es ist kein richtiges Leben im Falschen möglich. Und da sagt das Siebte Kreuz und die Anna Siegers, ja, es ist doch möglich, es ist richtiges Leben im Falschen möglich. Und weil es möglich ist, kann es auch Leben retten erstmal.
Ja, und sie zeigt auch, und das macht den Roman ja auch dann in den USA so politisch interessant, sie zeigt auch verschiedene Repräsentanten des anderen Deutschlands, die es ja noch gibt in den 30er Jahren. Den Pfarrer habe ich erwähnt, ist der jüdische Arzt, der ihn, nachdem er sich in seiner Hand verletzt hat, der geht über eine Mauer und greift da, die Mauer ist gesichert mit so Glasscherben, oben er greift da rein, hat eine starke, eiternde Wunde. Und er weiß genau, er kann nicht zu einem normalen Arzt gehen, weil da wird er denunziert und dann ist er gleich wieder in Haft. Er geht zu einem jüdischen Arzt, der weiß, welches Risiko er eingeht und ihn trotzdem aus einer humanistischen Perspektive heraus und weil er auch, wie er selber, ein Verfolgter des Regimes ist, das sind so wahrscheinlich die beiden Motive, der ihn versorgt und der das nicht einträgt und nicht weitermeldet und so weiter. Und so gibt es viele verschiedene Facetten, die da eine Rolle spielen. Und es gelingt ihr sehr schön, es taucht ja mal in einem Interview das Zitat auf, dass sie versucht hat, wie in einem frühen italienischen Roman von Manzoni, Die Verlobten, ja, an einem Beispiel die gesamte Bandbreite der Gesellschaft aufzuholen. Und das gelingt ihr, wie ich finde, und es gelingt ihr genial. Und es sind keine holzschnittartigen Menschen, die sie vor, sondern es sind alle Menschen mit Fleisch und Blut. Auch die Kellnerin am Ende, als er dann anlandet in dieser Kneipe, wo er die letzte Nacht verbringt, bevor er dann über das Netzwerk seiner Freunde organisiert schließlich die rettende Flucht mit einem Dampfer auf dem Rhein in Richtung Holland ihm gelingt. Auch das ist nicht einfach gut oder böse, sondern die wird lebendig gezeigt mit ihren unterschiedlichen Emotionen. Das ist wirklich aus meiner Sicht große Kunst.
Das sind die literarischen Qualitäten auf der Inhaltsseite auch wieder ein lebendiges Panorama, was Soziologen oder Politologen in Tausenden von Seiten abstrakt beschreiben würden und was wir hier auf 400 Seiten oder wie viel je nach Druckfassung eindringlich lernen können. Was sind denn die im engen Sinn literarischen Qualität der Stile, der Stilmittel, der Formen?
Bevor wir dazu kommen, vielleicht noch ein Satz und ein Zitat. Also ich fand damals, als ich mich mit dem Roman in meinem Studium zum ersten Mal, in der Schule haben wir ja von Anna Seghers, wie andere auch nie was gehört, auseinandergesetzt habe, ich fand damals, ich habe mich dann auch mit Zuckmayer befasst, und Zuckmayer bringt das eigentlich in einem würdigenden Zitat auf den Punkt, wie ich finde. Er sagt, Anna Seghers ist ein glaubwürdiges Bild des verfinsternden Deutschland gelungen. Und das stimmt. Es ist nicht ein Roman, der sagt, am Ende siegt die kommunistische Idee und das Nazireich geht unter. Einer von sieben Flüchtlingen, dem gelingt die Flucht. Das ist die Perspektive. Das ist sehr realistisch in diesen späten 30 Jahren, weil dann ist.
Und der ist noch nicht mal ein Kommunist.
Und das ist unglaublich mutig auch von ihr, weil die anderen Zeitgeschichtsromane, die in der Zeit aus ihrem Milieu heraus geschrieben werden, die prognostizieren alle den Sieg des Kommunismus über den Nationalsozialismus. Völlig unrealistisch, weil Ende der 30er Jahre gab es dafür überhaupt gar keine Basis mehr, vom Widerstand her. Das finde ich schon sehr wichtig, was die literarischen Qualitäten im Inneren betrifft. Da haben wir schon drüber gesprochen. Es sind diese angewendeten, und zwar nicht jetzt irgendwie schablonenhaft angewendeten Formen des modernen Erzählens, den sie verwendet. Also diese Handlung an sieben Tagen, die ganze Handlung findet ja an sieben Tagen statt. Die sieben Flüchtlinge, die sie dann in Parallelhandlungen ineinander herlaufen lässt, die Schnitte, die möglich sind, sie springt in die Handlung rein, man weiß aber sofort, wo man ist und wen man gerade vor sich hat, das ist unglaublich gut komponiert, Montagetechnik. Ich glaube, das war auch der Grund, warum man sich so schnell entschlossen hat bei MGM, den auch zu verfilmen. Da spielt natürlich auch der Erfolg eine Rolle als Buch des Monats und so weiter. Aber weil er eigentlich schon filmisch angelegt war. Sie hat ganz früh aus in ihren Briefen, auch aus dem Exil heraus, hat sie sich immer bemüht, Kontakt zu finden, weil sie wollte, dass dieser Roman nicht nur veröffentlicht wird, sondern weil sie auch selber sah, dass er filmische Qualitäten mitbringt.